Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Dr. Anja Borchers und ich bin die verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Nervenheilkunde beim Thieme Verlag. Ich heiße Sie heute herzlich willkommen zu diesem Thieme-Podcast. Wir sprechen heute gemeinsam mit unserem Gast, Herrn Professor Dr. Dr. Sven Meuth aus Düsseldorf, zur Therapielandschaft im Bereich der Multiplen Sklerose. Herr Professor Meuth ist Direktor der Klinik für Neurologie an der Universitätsklinik in Düsseldorf. Er kennt daher die Bedürfnisse seiner Patienten genau und weiß, warum besonders bei der Erkrankung der MS eine individualisierte Therapie so wichtig ist. Ich freue mich heute mit Ihnen, Herr Professor Meuth, zu diesem Thema zu sprechen und ich heiße Sie herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich auf den Austausch.
Gut, dann fangen wir an. Die Therapielandschaft bei Multipler Sklerose entwickelt sich ja derzeit mit großer Dynamik weiter. Was bedeutet diese Veränderungen für die Betroffenen?
Ja, ich darf sagen, die Multiple Sklerose ist ein schönes Beispiel für die Neuroimmunologie und die Entwicklung in den letzten 10, 20 Jahren. Da gibt es in ganz vielen Bereichen wirklich relevante Fortschritte, sodass wir heute sagen können, dass wir für die Patienten ein breites Spektrum an Therapieoptionen anbieten können. Und auch wenn das Wort individualisierte Therapie vor vielen Jahren schon so ein bisschen verbrannt wurde, weil man es benutzt hat, obwohl man die Möglichkeiten dazu nicht hatte, glaube ich, kann man heute sagen, wir sind in der Lage, individuell zu therapieren. Und das spielt für mich eine ganz relevante Rolle, denn Sie müssen sich überlegen, wann bekommen MS-Patienten ihre Diagnose mitgeteilt? Das ist ja häufig im jungen Erwachsenenalter zwischen 20 und 35 oder 20 und 40. Und dann muss eine solche chronische Erkrankung zum Teil mit relevanten Einschränkungen irgendwie in das Leben integriert werden. Das sind ja Leute, die sich am Berufsbeginn befinden, vielleicht ein Studium aufgenommen haben oder vielleicht sogar schon über Familienplanung nachdenken. Und insofern hat jeder da einen sehr individuellen Lebensentwurf und diese Therapien müssten idealerweise in diese individuellen Verläufe und Lebensentwürfe reinpassen. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung aus vielen Jahren der Tätigkeit sagen, je besser wir die Therapie in diese Lebenskonzepte integrieren können, desto höher ist die Adhärenz unserer Patienten, desto mehr machen die mit, desto mehr Medikament kann auch wirken. Und deswegen sehen wir diese jetzt immer häufiger, diese guten Verläufe bei der Multiplen Sklerose.
Gut, Sie haben von individueller Therapie gesprochen und dass dieser Begriff ja jetzt auch schon sehr lange benutzt wird. Was genau kann man sich wirklich unter der individuellen Therapie vorstellen? Also die Therapie, die das Individuum eines Einzelnen betrifft. Denn ich denke hier zum Beispiel auch vor allen Dingen an die Patientengruppe der jungen Frauen mit Schwangerschaft.
Ja, das ist eben genau so ein Punkt. Dadurch, dass wir jetzt mittlerweile weit über 10 zugelassene Immuntherapien für die Multiple Sklerose haben, können wir eben auf die einzelnen Patientenbedürfnisse eingehen. Das hat was mit der Verlaufsform zu tun, sicher auch mit der Schwere der Erkrankung, also Schubaktivität, fortschreitende Erkrankung, aber eben auch mit gewissen Präferenzen, also bevorzugt jemand eine orale Therapie und ist dafür bereit, einmal oder zweimal täglich ein Medikament zu nehmen. Oder sagt man, ich komme besser damit hin, zum Beispiel alle 6 oder alle 12 Monate eine Infusionstherapie zu nehmen, aber werde in der Zwischenzeit nicht so häufig an die Erkrankung erinnert. Oder, Sie haben es angesprochen, es besteht ein Schwangerschaftswunsch. Das sind alles Dinge, die wir heute eben in die Therapiekonzepte integrieren können, weil wir eben diese breite Auswahl haben. Und das ist mein Verständnis von einer aufs Individuum zugeschnittenen Therapie.
Okay. Welche Möglichkeiten bietet Ihnen ein breites Therapiespektrum, aber auch die verschiedenen Applikationsformen im Behandlungsalltag? Kann man eigentlich von vornherein sagen, der Patient ist eher für eine orale Applikation und Spritzen werden nicht mehr so gerne genommen?
Ja, also interessanterweise, als die Zulassung der oralen MS-Therapien dann so nach und nach kamen, war genau das die Erwartung, dass eben niemand mehr eine Spritzentherapie möchte. Aber das Gegenteil zeigt die Praxis. Also es gibt schon einige Patienten, gerade Neueinstellungen, die eine orale Therapie bevorzugen. Es gibt aber auch viele Patienten, die sagen beispielsweise einmal in der Woche eine Spritze fällt mir leichter als jeden Tag ein- oder zweimal eben Tabletten einzunehmen. Und insofern ist eben die Applikationsform durchaus manchmal dann das Zünglein an der Waage, warum sich Patienten oder Patientinnen für die eine oder andere Therapie entscheiden. Ich hatte aber gesagt, wir haben weit über 10 zugelassene Immunmodulatoren, sodass wir da auch eine ganze Bandbreite an subkutan zu verabreichenden Medikamenten haben, an oralen Medikamenten oder intravenös zu verabreichenden Medikamenten. Und auch da hat man dann die Möglichkeit, mit dem Patienten gemeinsam eben die beste Option für das jeweilige Individuum zu finden. Und es gibt da auch Umfragen. Da wurde eben gefragt, was bevorzugen Sie, Spritze gegen Oral? Und dann ist es relativ, gibt es einen Überhang für orale Therapien. Wenn dann aber gefragt wird, oral täglich oder oral zweimal täglich versus Injektion einmal pro Woche oder einmal pro Monat, dann ändern sich die Prozentsätze schon. Und das zeigt eben tatsächlich die Individualität innerhalb der Patientengruppe.
Das ist sehr interessant, ja. Welche neuen Perspektiven gibt es im Bereich des Monitorings bei der MS?
Ja, das ist eine gute Frage. Aus meiner Sicht hat sich das Monitoring mit der Entwicklung der verschiedenen Therapien natürlich auch in viele Richtungen parallel entwickelt. Wir kommen ja aus Zeiten, wo wir in der Tat allein ein klinisches Monitoring durchgeführt haben. Wir haben Schübe gezählt und wir haben geguckt vom Untersuchungsbefund her, ob sich eine Patientin oder ein Patient im letzten Zeitintervall verschlechtert hat. Und dann gab es sozusagen immer mehr Erkenntnisse, dass wir das Ganze auch paraklinisch, soll heißen, übers MRT monitorieren können. Parallel dazu haben sich mehr und mehr auch Biomarker entwickelt. Der letzte zum Beispiel, ein Neurofilament, wird nun bestimmt, weil man weiß, es gibt ein gewisses Maß an Degeneration wieder. Und ich glaube, ein ganz großes Segment, wo wir vielleicht das gesamte Potenzial noch gar nicht abschätzen können, sind eben digitale Biomarker. Das heißt, zum Beispiel internetbasierte Programme, Smartphone-Applikationen oder auch Wearables, iPhone oder diese verschiedenen Aktivitätstracker, die helfen uns natürlich jetzt, einen Patienten auch viel kontinuierlicher monitoren zu können. Sie müssen sich vorstellen, gerade in den großen Zentren werden die Patienten vielleicht einmal oder zweimal im Jahr gesehen. Das heißt, sie haben immer nur eine Momentaufnahme des Patienten. Und ich finde es immer sehr schön, an der Gehstrecke festzumachen. Dann haben Sie einen Patienten, der läuft heute langsamer oder kürzer als beim letzten Mal. Und nachher ist die Erklärung dafür, dass der Parkplatz vor der Klinik einfach dieses Mal weiter weg lag und der Patient sozusagen schon erschöpft zur Messung kam. Und diese Shortcomings, würde man vielleicht sagen, den Patienten eben immer nur ein- oder zweimal im Jahr eben im Querschnitt betrachten zu können, könnte durch diesen neuen digitalen Biomarker natürlich zu einer Art kontinuierlicherem Monitoring werden. Denn wenn das Smartphone beispielsweise einfach den Bewegungsradius dokumentiert über einen gewissen Zeitraum, dann hätten wir in den Kliniken und Praxen die Möglichkeit, auch wirklich zu sehen, ist das jetzt, war da eine vorübergehende Verschlechterung, gibt es irgendeine Ausnahme oder wird der Patient beispielsweise kontinuierlich langsamer oder legt kontinuierlich geringere Strecken zurück. Und da gibt es neue Applikationen, gibt es verschiedene, Flatlight beispielsweise, aber auch Connectome. Das sind Apps, die jetzt auch tatsächlich in Phase 2 Studien getestet werden, weil ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass diese Applikationen später dann auch im Kontext von klinischen Studien tatsächlich unsere primären und sekundären Endpunkte beeinflussen könnten. Mhm. Und wenn Sie sich überlegen, das ist zum Teil auch für mich extrem faszinierend, was über die Sensorik dieser einzelnen Endgeräte machbar ist. Ja, da sind beispielsweise Beschleunigungssensoren drin, die GPS-Sensoren und man kann zum Beispiel auch über den Touchscreen wirklich kleinere Veränderungen sozusagen der oberen Extremität detektieren. Und gerade auf den letzten Kongressen, ACTRIMS, ECTRIMS beispielsweise, hat man mal versucht zu korrelieren, wie gut sozusagen Messungen in der Klinik mit Messungen, die über solche digitalen Tools erhoben wurden, korrelieren. Und da sieht man sowohl, was Gehstrecken, Gehgeschwindigkeiten betrifft, aber auch was die obere Handfunktion betrifft, eben ganz tolle Korrelationen. Und viele der Fragen und Fragebögen, die wir eben, wie angesprochen, ein- oder zweimal im Jahr stellen, können wir den Patienten natürlich auf diese Art und Weise viel regelmäßiger zukommen lassen. Und wir kriegen damit ein viel transparenteres Bild über den individuellen Krankheitsverlauf, was dann auch wieder Sinn macht, eben mit den Möglichkeiten der individualisierten Therapie.
Ja, das heißt also, diese modernen Apps, um das nachzuvollziehen, die registrieren dann automatisch die ganzen Bewegungen und was der Patient macht. Das heißt, der Patient muss jetzt nicht aktiv diese Ergebnisse eintragen.
Also sowohl als auch. Es gibt tatsächlich eben Funktionen, wo man sagt, die können im Hintergrund mitlaufen, was beispielsweise Bewegungsradius oder Gehgeschwindigkeiten betrifft. Man könnte aber auch diese Applikation durchaus nutzen, dem Patienten eben ganz gezielt einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr beispielsweise einen Fragebogen zusätzlich zu schicken. Das heißt also, beides ist möglich und kann dann wiederum eben engmaschig und patientenzentriert erfolgen. Das kann man ja im Prinzip einstellen. Und der eine Patient sagt, ich kann mir eben vorstellen, häufiger einer solchen Umfrage oder einer Aufgabe teilzunehmen. Da gibt es auch bestimmte Dinge, was man mit den Fingern eben verschieben oder verziehen muss, um dann eben eine Idee über die Funktion der oberen Extremität zu bekommen. Und beispielsweise können Sie so auch Kognition erfassen. Und da gibt es natürlich Patienten, die sagen, das möchte ich nicht mit drin haben, und andere sagen, ich bin bereit, sozusagen diese volle Dokumentation mitzugestalten. Also auch der Patient wird dadurch unter Umständen in eine aktivere Rolle gebracht, was ich für Krankheitsverarbeitung und Krankheitsverständnis durchaus positiv empfinde.
Ja, können Sie da bei den Patienten Unterschiede bei dem Alter feststellen? Denn ich könnte mir vorstellen, dass so jüngere Patienten, also 18 bis 35, 40, solchen Sachen sich ja aufgeschlossener gegenüberstehen als vielleicht der etwas ältere Patient.
Ja, ich würde das auch so sehen und auch so erwarten. Und es gibt bestimmte Krankheitsbilder bei älteren Menschen. Da würde sich vielleicht auch eine solche Thematik weniger gut machen. Bei der multiplen Sklerose oder insgesamt in der Neuroimmunologie reden wir natürlich häufiger von jungen Patienten, die auch eine gewisse Affinität zu solchen technischen Lösungen haben. Ob es in einem, also gerade was aktive Marker betrifft, wird es vielleicht in einem Kollektiv für Demenzpatienten durchaus schwieriger sein. Aber da könnte man natürlich trotzdem die passiv zu erhebenden Parameter ganz gut mitlaufen lassen.
Nun existieren inzwischen verschiedene, teils digital basierte Formen der Verlaufskontrollen. Lassen sich daraus auch Schlüsse über die langfristige Entwicklung der Erkrankung ziehen?
Also ich denke, perspektivisch wird das so sein. Ich glaube, wir sind ja im Moment, was die digitalen Biomarker und den Einsatz dieser technischen Möglichkeiten betrifft, auch noch nicht am Ende dessen, was möglich ist, angelangt. Und die Studien, die man jetzt so lesen und beobachten kann, oder die ersten Daten, die sind aus meiner Sicht sehr vielversprechend. Aber wir haben ja noch nicht die Daten eben zu Langzeitverläufen. Es gibt Studien in diese Richtung, also MS-PASS kann man zum Beispiel benennen, wo wirklich versucht wird, in einem Real-World-Setting bestimmte Tests standardisiert, zum Beispiel fürs iPad, durchzuführen und dann Rückschlüsse auf Verarbeitungsgeschwindigkeit, Feinmotorik und Gehgeschwindigkeit zu erheben. Und in der Studie besonders interessant, man versucht, die genannten Parameter zu evaluieren als potenzielle Prädiktoren für den Erwerbsstatus. Das heißt, wir werden irgendwann die Daten generieren und können vielleicht sagen, der Patient oder die Patientin entwickelt sich in den und den Parametern in eine Richtung, dass die Erwerbsfähigkeit gefährdet werden dürfte, und können dann unter Umständen unsere Therapie entsprechend anpassen. Und der Vorteil, und das ist ein großer Vorteil, dass diese iPad-basierten Tests selbstständig vom Patienten durchgeführt werden können. Das heißt, wir beziehen den Patienten sozusagen in das Therapie-Monitoring mit ein und lassen ihn damit viel, viel aktiver als Partner der Ärzte im Kontext der Erkrankung dastehen, was, glaube ich, wiederum gut werden wird, auch was Adhärenz und Zusammenarbeit und Arzt-Patienten-Beziehung betrifft. Und die Daten mit dem MS-PASS, was ich angesprochen habe, die beim ECTRIMS-Kongress vorgestellt wurden, das sind schon eben relevante Patientenzahlen. Da werden fast 3000 Patienten inkludiert und dann eben diese digitalen Parameter hinsichtlich der Erwerbsfähigkeit getestet. Und wenn Sie dann so Ergebnisse bekommen, Processing Speed, Manual Dexterity Test oder auch Walking Speed, dann kriegen Sie schon, sagen wir mal, substanzielle und gute Daten und haben dann in der Zukunft die Möglichkeit, das auch mit Ihren klinischen Evaluationen und MR-tomografischen Evaluationen und flüssigen Biomarkern sozusagen in Bezug zu setzen. Das heißt, wir werden immer mehr in die Lage kommen, auch Prädiktion betreiben zu können. Also welcher Patient ist sozusagen at risk für eine Verschlechterung, at risk, was die Arbeitsfähigkeit betrifft. Und damit wird unsere Steuerung der Therapie auch immer individueller.
Ja, das sind wirklich sehr spannende Ergebnisse und es zeigt, an der Digitalisierung führt einfach nichts vorbei, auch in der Medizin nicht.
Ja, und es ist natürlich, sagen wir mal, wenn man es nicht gewohnt ist, ja, und ich bin jetzt offensichtlich auch kein Digital Native, wie man so schön sagt, aber ich glaube, wenn man diese Daten mehr und mehr sieht, dass man wirklich sagen muss, wir werden unser praktisches Vorgehen diesbezüglich adaptieren müssen, ja.
Wir haben eingangs bereits festgestellt, dass sich die MS-Therapielandschaft in den letzten Jahren sehr gewandelt hat und auch aktuell immer noch stark weiterentwickelt. Verbessert sich dadurch auch der Therapieerfolg?
Also das würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Und das sehen wir aus meiner Sicht auf verschiedenen Ebenen. Ein Aspekt haben wir diskutiert, das ist die Adhärenz der Patienten zu einer gewissen Therapie. Und da haben wir gesagt, je individueller die Therapien adaptiert werden können, die uns zur Verfügung stehen, umso höher wird das Interesse des Patienten sein, die Therapie auch wirklich einzunehmen. Dann haben wir in der Neuroimmunologie, im Speziellen in der MS, über die letzten Jahre ein viel, viel besseres Verständnis der Pathophysiologie gewonnen, was einfach dazu führt, dass auch die Therapien ja nicht mehr vom selben sind, sondern auch immer wieder neue Wirkmechanismen entstehen. Auch dadurch kriegen wir eine Individualisierung hin und in einzelnen Patienten damit natürlich auch einen höheren Therapieerfolg. Wenn jemand eine MS hat, die sehr von T-Zellen dominiert wird, können wir eben die eine Therapie nehmen. Wenn sie sehr von B-Zellen dominiert wird, vielleicht eine andere. Und was jetzt auch Daten zeigen, wenn wir eben diese hochwirksamen Therapien rechtzeitig und frühzeitig zum Einsatz bringen, dann sehen wir, dass wir die Zeit und die Rate von Patientinnen und Patienten, die in eine sekundär-progrediente MS übertreten, relevant reduzieren können. Und das ist etwas, was, glaube ich, ein hoher Ausdruck dafür ist, dass wir kurzfristig, mittelfristig, aber auch langfristig unseren Therapieerfolg in den letzten Jahren kontinuierlich verbessern konnten.
Ja, vielen Dank. Das war wirklich eine sehr gute Zusammenfassung. Herr Professor Meuth, ich bedanke mich für dieses Interview bei Ihnen. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch für das Interview und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Vielen Dank, mir auch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen für das Interesse und sage bis zum nächsten Mal bei Ihrem Thieme Podcast.